gutes Werk in uns allen tun. Wir haben schon zwei Texte gehört. Ich lese euch noch einen dritten. Und zwar aus Lukas 10, 38 bis 42. Wir haben also schon den Text von Kain und Abel gehört. Wir haben den Text gehört von den Arbeitern im Weinberg. Und jetzt lese ich Ihnen noch den Text von Martha und Maria. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass mich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? So sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielen in Sorge und Unruhe. Aber notwendig ist nur eines. Maria hat das bessere Teil gewählt. Und das soll nicht von ihr genommen werden. In allen drei Texten geht es um einen selben Punkt. Vielleicht habt ihr es schon herausgefunden. Es gibt in jeder Erzählung Menschen, welche sich miteinander vergleichen. Und dieses Vergleichen löst ihr Problem aus. Kain vergleicht sein Opfer mit dem seines Bruders Abel. Die früh am Morgen gekommenen Arbeiter vergleichen sich mit denen, die am Abend gekommen sind. Und Martha vergleicht sich mit ihrer Schwester Maria. Wie in den erwähnten Beispielen deutlich wird, hat das Vergleichen immer zwei Seiten. Eine Person, die vergleicht, und eine andere, die verglichen wird. Für beide kann sich das negativ auswirken. Das Vergleichen ist so alt wie die Menschheit selber. Dies beweisen unsere Beispiele. Darum ist die Bibel voll mit Begebenheiten übers Vergleichen. Heute geht es also nicht darum, dass wir über alle Gleichnisse ausgiebig reden, uns aber doch wundern, wie viele Beispiele wir in der Bibel dazu finden. Erwähnen wir doch noch Hanna, die Frau von Elkana, welche sich in ihrer Kinderlosigkeit mit Penina, der zweiten Frau von Elkana, verglichen hat. Oder Miriam, welche sich als Älteste von drei Geschwistern ihrem jüngeren Bruder Moses gegenüber neidisch verhalten hat, als Moses zum Führer des Volkes Israel bestimmt wird. Oder im Neuen Testament vom älteren Bruder des verlorenen Sohnes, welcher auf seinen heimkehrenden Bruder zornig ist. Ja, eigentlich bis zu diesem Zeitpunkt war er ganz zufrieden zu Hause, dieser ältere Bruder. Aber als der heimkehrende Sohn so großartig empfangen wird, wird er neidisch, weil er denkt, dass doch ihm, den Braven, viel eher ein Fest zustehen würde. Er reagiert wütend und verbittert. Ein weiteres Beispiel noch zum Vergleichen und Neid finden wir im Buch Daniel. Dort, wo Daniel vom König über ein ganzes Königreich gesetzt wird, weil er alle anderen Landvögte und Fürsten übertraf. Wir lesen, Daniel aber übertraf die Fürsten und Landvögte alle. denn es war ein außergewöhnlicher Geist in ihm. Darum gedachte der König, ihn über ein ganzes Königreich zu setzen. Da versuchten die hohen Amtsträger und Fürsten, gegen Daniel etwas Schlechtes zu finden. Sie konnten aber nichts Schlechtes finden, weil er treu war und es wurde weder eine Nachlässigkeit noch sonst etwas Schlechtes gegen ihn gefunden. Vergleichen an sich ist ja gar nicht so schlimm. Daraus kann man auch etwas lernen. Dass wir alle mal neidisch werden, ist kaum zu vermeiden, weil wir immer noch unvollkommene Menschen sind. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Wenn ich anfange, wieder neu zu sehen, was mir Gott alles in meinem Leben geschenkt hat und mich der Neid an meinem Nächsten nicht zerfrisst. Natürlich, es kann sein, dass ich beim Vergleichen feststelle, dass andere tatsächlich besser dran sind als ich. Da gibt es viele Gründe. Vielleicht haben sie eine stabilere Gesundheit, bessere Lebensbedingungen, mehr Begabungen. Vielleicht leiden wir selber unter körperlichen Schwächen oder einer chronischen Krankheit, die unser Lebensgefühl oder unsere Einsatzfähigkeit beeinträchtigen. Ja, oder wir sind ledig. Wir hätten heiraten möchten, wollen. Vielleicht ist unsere Ehe zerbrochen und wir leiden daran. Wenn ich mich dann im Vergleich immer auf das sogenannte Bessere der anderen fixiere, kann es sein, dass ich verbittert werde, dass ich Gott oder Menschen anklage und so vor allem nicht zu meiner Lebensbestimmung finde. Ich weiß selber nur zu gut, dass es nicht immer einfach ist, innerhalb unserer Grenzen zu leben. Das wissen auch viele von euch. Ich weiß selber nur zu gut, wie das Vergleichen in Sekundenschnelle in bestimmten Situationen geschehen ist. Wenn ich gleichaltrige Kolleginnen Dinge tun sehe, welche mir aus gesundheitlichen Gründen schon lange nicht mehr möglich sind, wenn sie mir von erlebnisreichen Wanderungen oder sonst abwechslungsreichen Ferien berichten, dann gibt es für mich ein sehr wirkungsvolles Medikament. Und das muss ich nicht einmal beim Hausarzt besorgen. Das Medikament heißt Dankbarkeit. Dankbarkeit für so enorm viele Dinge, welche mir täglich in meinem Leben geschenkt werden. Wenn ich dann mir wieder eine Liste erstelle, staune ich darüber, wie lang diese Liste wird und wie viel mir in meinem Leben geschenkt ist. Ich kann bezeugen, dass dieses Medikament jedes Mal ganz sicher wirkt und ich wieder neu ein Ja dazu habe, innerhalb von meinen Grenzen zu leben. Letztendlich geht es darum, wie ich mit meinen Grenzen in meinem Leben umgehe. Eventuell gibt es aber auch Grenzen, welche wir uns selber gesetzt haben, welche wir erweitern oder überwinden können. Einige Grenzen oder verschlossene Türen muss ich lernen, im Leben zu akzeptieren. Darf dabei wissen, dass ich mit diesen Grenzen von Gott gewollt, geliebt, aber trotz allem zu vielem beauftragt bin. Ja, und wie schnell sind wir wieder bei der wohlbekannten Frage, Gott, warum? Warum gerade ich? Warum lässt du Leid zu? Warum befreist du mich nicht aus meinen schmerzhaften Begrenzungen, aus meinen Schwierigkeiten? Oftmals komme ich zur Ruhe in solchen Fragen im Wissen darum, dass Gott ein Geheimnis ist, ein großes Geheimnis, dass auch seine Wege mit uns ein Geheimnis sind, dass er als souveräner, allmächtiger Gott nicht verpflichtet ist, mir alles zu erklären, weil wir als Menschen gar nicht imstande wären, es zu verstehen. In der Bibel gibt es ein Gebot gegen das Vergleichen, gegen den Neid. Wir lesen dazu in 2. Mose 20, 11, 2. Mose 20, 17. Dort heißt es, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ja gut, heute begehren wir weniger Magd, Rind, Knecht, dafür umso mehr vielleicht Boot oder Auto oder Wintergarten oder Arbeitsstelle, das Leben, ums Lebensumfeld, eine makellose Gesundheit, seinen Beruf, seine hohe Stellung, seine Finanzen und vieles, vieles andere. Wogegen das Gebot sich richtet, sind nicht zuerst die einzelnen Dinge des Begehrens, sondern es ist die Haltung des Begehrens, das Besitzen wollen von Dingen oder Menschen, die anderen gehören, die Haltung, den anderen das nicht zu gönnen. Das schleicht sich oft mal ganz leise in unsere Gedanken. Das zitierte Gebot ist, wie alle Gebote, eine Hilfestellung für das gemeinsame Miteinander. Und das kann eine große Befreiung sein, jedoch oftmals nicht so einfach in der Anwendung. Es möchte uns aber eben zur Dankbarkeit in unserem eigenen Leben verhelfen. So bekommen wir neue Lebensperspektiven und Blickrichtungen, sehen unser Leben in einem ganz anderen Licht. Ich bin mir eigentlich schon bewusst, dass nicht jedes Vergleichen gerade mit einem Begehren gleichgestellt werden kann. Aber das Vergleichen kann schnell zu einem Begehren werden und das Begehren zu Neid. Gehen wir einen Schritt weiter. Fragen wir uns einmal, wie die Beziehung zu einem Menschen werden kann, welchen wir beneiden und ihm das nicht gönnen. Vor vielen Jahren hat einmal eine gute Kollegin von mir unsere Freundschaft gekündigt, weil sie mir sagte, sie könne nicht ertragen, dass es Menschen gäbe, welche im Leben mehr bekommen haben als andere. Ich selber fiel aus allen Wolken, weil ich bis dahin nichts von ihrer Eifersucht gemerkt hatte. Jesus erzählt uns dazu ein ganz bestimmtes Gleichnis, nämlich das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Wir lesen es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 25. Es wird so sein wie bei einem Manne, der vor Antritt einer Reise ins Ausland seine Knechte rief und ihnen sein Vermögen übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, einem jeden nach seiner Tüchtigkeit, dann reiste er ab. Es geht heute auch da nicht um die Auslegung dieses Gleichnisses, sondern allein um die Tatsache, dass uns Menschen im Leben eben unterschiedlich viel, unterschiedlich weniger gegeben ist. Zu dieser Tatsache macht es keinen Sinn, Gott zur Rede zu stellen und zu fragen, warum dem so ist, oder um ihm vorzuhalten, dass das nicht fair sei. Die verschieden hohe Summe der Talente weist hin auf die verschiedenen Veranlagungen, die verschiedenen Gaben, geistliche Gaben, aber Fähigkeiten und Gaben der Menschen. Nicht die Gaben als solche sind dann in diesem Moment wichtig, sondern wie die Menschen die verschiedenen Gaben auswerten und nutzen. Jedes Leben Jeder Mensch, ihr alle, die ihr da sitzt, ist eine einmalige und ganz besondere Schöpfung Gottes, ein jedes von euch. Selbst eineiige Zwillinge sind jeder für sich ein Original aus Gottes Schöpferhand. Wie Menschen aussehen, wie sie auf Situationen reagieren, wie sie ihren Körper spüren, wie sie sehen und schmecken und hören, wie sie Musik und Farben empfinden, alles, alles ist einmalig, bei jedem Menschen anders. Das alles war Gottes Idee. Ihr alle seid seine einzigartige Schöpfung. Ich weiß, uns wird das ab und zu wieder gesagt, aber ich denke, wir brauchen diesen Zuspruch immer wieder neu. Jeder von uns ist dazu geschaffen, um sich in diesem einmaligen Leben beschenken zu lassen. Das Glück liegt nicht bei den anderen, sondern da, wo ich lebe, wo ich bin. Es hat einmal jemand gesagt, viele Menschen suchen das Glück wie eine Brille, die sie auf der Nase tragen. Und dabei übersehen sie das eigene Glück vor lauter Suchen bei den anderen. Erwähnen möchte ich doch auch noch das Positive vergleichen. Wenn wir Menschen begegnen, denen es viel schlechter geht als uns, vielleicht erleben wir das gerade in der jetzigen Situation mit dem verflixten Virus ganz besonders. Wir hören von Menschen in den Spitälern, auf Intensivstationen und selber dürfen wir Tag für Tag noch gesund sein. Ich mache einen wunderschönen Spaziergang in der freien Natur. Ich erfahre eine überaus große Dankbarkeit meinem Gott gegenüber. Sehe in diesem Moment meine eigenen Probleme viel kleiner und staune. Wirklich, ich staune über seine unverdiente Gnade, welche höher ist, als mein Verstand und meine Vernunft dies fassen können. Machen wir uns doch ein paar Gedanken mal darüber. Inzwischen hören wir ein Zwischenspiel. Wir wollen uns nochmals zu unserem Beispiel von Maria und Martha zurückkehren. Erinnern wir uns, Maria sitzt zu den Füßen Jesu und hört seinen Erläuterungen aufmerksam zu. Ja, eigentlich fast nicht vorstellbar zu dieser Zeit für eine Frau. Unterdessen arbeitet und schuftet Martha in der Küche, um dem hohen Gast ein exzellentes Mahl zu bieten. Dazu benötigt sie eigentlich die Hilfe ihrer Schwester. Doch diese sitzt einfach beim Gast in der guten Stube und hat nur noch Auge und Ohr für sein Wort. Martha ist die, welche sich zuerst vergleicht und daraufhin wütend ist über ihre Schwester. Sie ärgert sich und sie will Jesus mit ihrer Meinung auf ihre Seite ziehen, indem sie sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Ja, ich habe für mich selber gedacht, sie hätte es ihr ja auch gerade selber sagen können. Aber sie wollte Recht haben in dieser Sache und vor allem Jesus auf ihre Seite ziehen. Und was antwortet Jesus der unzufriedenen Martha? Ich finde seine Antwort interessant. Er wertet nämlich Martha nicht ab, sondern macht deutlich, dass er ihre Arbeit und ihre Bemühungen sieht. Eines aber ist wichtig, sagt er dann. Maria habe das gute Teil erwählt und das soll nicht von ihr genommen werden. Zusammenfassend kann ich wieder sagen, jeder Mensch hat seine ganz bestimmte Platzanweisung von Gott. Diese Erkenntnis ist eine gute Hilfe gegen falsches Vergleichen und eine Hilfe gegen Minderwertigkeitsgefühle. Paulus beschreibt uns in 1. Korinther 12 die Gemeinde mit einem Bild. Ein Körper mit den vielen unterschiedlichen Gliedern und Organen mit verschiedenen Aufgaben. Zu Vergleichen und Neid gibt es übrigens ein sehr passendes Sprichwort der Indianer angeblich, welches lautet: Urteile nie über jemanden, bevor du nicht einen Monat lang in seinen Mokassins gelaufen bist. Ja, wir könnten das etwas abwenden und sagen, beneide niemanden, bevor du nicht einen Monat lang dessen Leben gelebt hast. Danach würden wir vielleicht anders über die beneideten Menschen denken, einander besser verstehen und hätten keinen Grund mehr für Neid. Ja, wir wären möglicherweise auf eine ganz neue Art dankbar für unser eigenes Leben. Denn vieles, was wir beneiden und vergleichen bei anderen, hat auch seine Schattenseite. In einem letzten Teil unserer Predigt wollen wir noch aufmerksam werden auf einen Text im 1. Petrusbrief. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Die christliche Gemeinde lebt in und aus der Liebe zum Bruder, zur Schwester. Darum sollen wir diese Dinge ablegen. Ja, dies haben wir vielleicht schon getan und sollen es immer wieder tun. Es holt uns im Leben nämlich immer wieder ein. Neid kommt eigentlich aus der Ich-Sucht oftmals und vergiftet die Nächstenliebe. Neid setzt sich das Ziel, auch haben zu wollen, was der andere hat. Damit stellt der Neid falsche Lebensziele in unserem Text. Es heißt nicht, kämpf dagegen. Ja, das Kämpfen, ich habe das oftmals erlebt, kann auch zu einem ständigen Krampf werden und sehr müde machen. Ablegen heißt es, im Glauben damit rechnen, dass das nicht mehr zu mir gehört, zu einem Menschen, welcher ein Kind von Gott sein will, in einer Beziehung mit ihm lebt und seinen Weg mit ihm geht. Dies ist also der Grund, dass es sich lohnt, vor der Gefahr des ständigen Vergleichens und des Neides zu warnen, weil es die Liebe zum Nächsten vergiftet und weil es die Nächstenliebe zerstört. Dies ist meiner Meinung nach das Allerwichtigste, was es zu diesem Thema zu sagen gibt. Paulus bringt es im 1. Korintherbrief noch auf den Punkt. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Das soll also unser Ziel sein, ein Leben, das von der Liebe bestimmt wird. Weil Liebe geduldig ist, weil Liebe freundlich ist, weil Liebe keinen Neid kennt, weil sie sich nicht aufspielt und sich nicht einbildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Ja, sie verliert auch nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich auch nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit ist, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das ist gewaltig. Fassen wir nochmals kurz zusammen. In unserem Leben vergleichen wir blitzschnell mit einem anderen. Das Vergleichen wird ebenso schnell zu einem Begehren und das Begehren schlussendlich zu Neid. Dies beeinflusst unser Verhältnis zu den Menschen, mit welchen wir uns vergleichen. Und die Liebe zu ihnen, die bleibt auf der Strecke. Jesus sagte daran, dass ihr euch untereinander liebt, wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dies ist eine Möglichkeit, den Menschen um uns vorzuleben, was Glaube an Gott in uns bewirken kann. Lassen wir uns in dieser besonderen Zeit, lassen wir uns inspirieren, wie wir die Liebe zu unseren Nächsten leben können. Ich glaube, dass das gerade in dieser außerordentlichen Situation, in der wir uns jetzt bewegen, ein sehr wichtiger Auftrag ist. An uns alle. Amen. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, wir staunen, wie viele Beispiele wir für das tägliche Leben in deinem Wort finden. Danke, dass du uns immer wieder neu aufmerksam machst auf Dinge, welche vielleicht in uns im Verborgenen geschehen und entstehen. Wir danken dir wieder ganz neu für die grenzenlose Liebe, welche du uns durch dein Leben und Sterben geschenkt hast. Und dass wir diese Liebe an andere weitergeben dürfen. Und Vater, in der momentanen Situation weltweit, in unserem Land, in Deutschland oder in der Schweiz, sind wir unglaublich froh, dass du die Kontrolle hast über der Pandemie, dass du die Kontrolle hast über den krankmachenden Virus, obschon dies nach außen nicht so aussieht, sprichst du immer wieder dein Machtwort über der stetigen Ausbreitung. Du bist der, welcher es aufhalten kann. Und darum bitten wir dich, eins gemacht im Glauben an dich, erhöre du uns. Schenke du der Medizin, aber auch unseren Regierungen begehbare Wege und Möglichkeiten, Segne und stärke du sie in ihren Aufgaben. Lege du deine heilende Hand auf alle Betroffenen, auf ihre Familien. Und in der ganzen Situation dürfen wir uns in dir trotz allem geborgen wissen. Und schenke doch, dass für viele Menschen in verzweifelten Situationen deine Liebe erfahrbar wird. Amen. Als ich diese Predigt am Vorbereiten war, habe ich den neuen Erlebnisbericht von Florina bekommen aus dem Camp Rock.